Ich möchte heute die Predigt beginnen mit einem Liedtext. Wo soll ich fliehen hin, wenn ich mir selbst nichts bin? Fühl mich überflüssig, des Lebens überdrüssig. Dann möchte ich mich verkriechen, nichts hören, sehen, riechen. Meist geht mein Tageslauf in Arbeit völlig auf. Ich lass mich schieben, lenken, nur um nicht nachzudenken. Mein ganzes Interesse ist, dass ich mich vergesse. Ich habe Paris gesehen, Venedig und Athen. Ich jage über Pisten mit anderen Touristen. Und wenn ich wiederkehre, bleibt dennoch eine Leere. Wer weiß noch einen Trip? Wer hat noch einen Tipp, womit ich mich aufs Neue betäube und zerstreue? Bin nicht in mir zu Hause, Funkstille, Sendepause. Leer sind die Batterien, ich habe es satt zu fliehen. Komm zu mir, dass ich nicht leb vergebens, mach mich und andere Leichen zu einem Lebenszeichen. Dieser Text stammt von Gerhard Schöne und er versucht in diesen Versen die Sehnsucht nach Leben, den Durst nach Leben auszudrücken. Sie beschreiben eine Generation auf der ständigen Suche nach mehr, nach anderem, nach Besseren. Eine Generation, die im Überfluss lebt und doch innerlich leer bleibt. Von Angst getrieben, Entscheidendes zu verpassen. Vera hat schon gesagt, es gibt so viele Worte. Wir sind oft überfordert von der Überfülle von Angeboten. Es ist alles viel, aber es sättigt nicht, sagt einmal eine an Burnout erkrankte Frau. Verdurstet in einer Gesellschaft, die von allem zu viel bietet. Das ist doch paradox. Wie kann unser Durst nach Leben wirklich gestillt werden? Wie viele Angebote gibt es? Wer durstig ist nach Leben, der komme zu uns. Wir bieten die schönste Reise, das schnellste Auto, die interessantesten Events, die gesündeste Nahrung, das wohltuendste Wellnessprogramm. Von überall kommen diese Slogans auf uns zu. Und mittendrin, so scheint es, ist das Angebot der Christen, kommt zu uns, hier ist das Leben. Aber warum suchen viele Menschen an anderen Stellen? Sind wir nicht überzeugend genug? Oder leben wir vielleicht selbst an der wahren Quelle vorbei? Haben wir uns vielleicht auch Zisternen gegraben, die rissig sind und kein Wasser geben? Wie der Prophet Jeremia einmal sagt. Ich denke, da hilft nur eines, auf Jesus selber schauen und darauf achten, wie er Menschen begegnet und wie er den Durst des Lebens stillen will. Ich möchte dazu lesen heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, Abvers 3. Jesus verließ Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Auf seiner Reise kam er auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort ist der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Reise setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Lebensmittel einzukaufen. Die Frau fragte überrascht, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser, wo ich doch eine samaritische Frau bin? Normalerweise wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Jesus antwortete ihr, Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst. Ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jeder, der dieses Wasser trinkt, erwiderte Jesus darauf, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer sprudelnden Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser, sagte die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht wieder herkommen und Wasser holen muss. Gut, entgegnete Jesus, geh und rufe deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt meinte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg, gemeint ist der Berg Gerizim, dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaube mir, die Zeit wird kommen, in der es unwichtig ist, ob ihr Gott auf diesem Berg oder in Jerusalem anbetet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde, und jetzt ist sie da, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche, die ihn in dieser Weise anbeten. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, der muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird, den man den Christus nennt. Der wird uns schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Seine Jünger, die gerade aus der Stadt zurückkamen, wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und berichtete aufgeregt allen Leuten, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Dabei hat er mich noch nie gesehen. Ob er wohl der Messias ist? Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Ich könnte jetzt sehr viel zu dieser Begebenheit, die uns im Johannesevangelium berichtet wird, sagen. Ich habe mich aber auf 3 Punkte beschränkt, die ich einfach mal herausnehme. Das erste ist diese Begegnung mit Jesus, dass diese Geschichte einfach zeigt, dass Jesus kein Pharisäer ist. Und was das bedeutet. Er verhält sich nämlich ganz anders. Die Geschichte beginnt ja scheinbar ganz alltäglich mit einer Routine. Ein Mann ist durstig am Brunnen und er trifft auf diese Samaritanerin. Aber viele große Geschichten beginnen so. Ist das Zufall, dass sie sich hier begegnen? Wenn wir in anderen Bibelübersetzungen lesen, da steht, Jesus musste durch Samaria reisen. Aber wenn man es genau besieht, dann musste er ja gar nicht da durchreisen. Ich habe hier mal eine Karte. Er war in Judäa gewesen, das heißt hier unten im Süden, in Jerusalem. Und er wollte wieder hier hoch nach Galiläa, wo er herkommt. Und ja gut, dann kann man sagen, da muss man ja hier durch. Hier ist Sichem und hier sind die zwei Berge, die Gerizim und Ebal. Und dazwischen liegt dieses Feld mit diesem Brunnen. Er musste ja da durch, musste er nicht. Die meisten Juden sind außen rum gegangen, auf die andere Jordanseite und dann hier hoch, denn man mied die Landschaft der Samariter. Und das hatte seine Gründe, die ich später noch erklären möchte. Dahinter steht eine alte Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern. Aber er geht da durch. Und warum? Man könnte sagen, weil es kürzer war, aber ich denke, das war es nicht. Es war, dass er diese Begegnung mit dieser Frau suchte. Warum? Weil Gott uns Menschen sucht. Wir haben auch viele Begegnungen. Manchmal denken wir, das ist doch nur Zufall, dass ich jetzt wieder auf irgendetwas angesprochen werde. Manchmal erkennen wir im Nachhinein, dass es doch kein Zufall ist, sondern dass es Ausdruck dessen ist, dass Gott uns sucht. Ich glaube, dass Jesus, das ist meine Überzeugung, aus diesem Grund durch Samarien gegangen ist, um dieser Frau dort am Brunnen zu begegnen. Was jetzt besonders ist daran, ist, dass er eben die Menschen, von denen die Juden dachten, die leben ohne Gott, die leben doch sowieso falscherweise und in Sünde, dass Jesus sie nicht meidet. Darin ist er ganz anders als die Pharisäer. Die Pharisäer haben immer Angst, irgendwie beschmutzt zu werden, wenn sie sich mit Menschen abgeben, die nicht so leben, wie sie es für richtig vor Gott halten. Sie wollen da einen Abstand. Sie denken, das fährt vielleicht ab. Die denken, vielleicht komme ich dann auch auf falsche Wege. Und so sagen sie, die Leute, zu denen sollte ich Abstand haben. Meide sie. Aber Jesus nicht. Er geht mitten hindurch und er spricht mit dieser Frau. Die Jünger wundern sich. Und es ist 12 Uhr Mittag. Es ist 12 Uhr Mittag, ich habe mal ein Bild mitgebracht. 12 Uhr Mittag, als diese Frau dort erscheint, was sagt uns das? Wer schon einmal in Israel war, allemal im Sommer, da weiß, dass es 12 Uhr mittags sehr heiß wird. Und wer schon einmal Wassereimer getragen hat oder einen Krug vom Wasser, der weiß, dass das sehr schwer ist. Und niemand würde eigentlich freiwillig mittags um 12 ausgerechnet Wassereimer oder einen Krug voll Wasser vom Brunnen holen und dann nach Hause schleppen. Außerdem liegt dieser Brunnen außerhalb, zwischen den Bergen. Ich habe ein altes Bild, mal sehen, ob das... Ah ja, Jesus ist kein Pharisäer, das ist mein erster Punkt, das behalten wir uns mal. Ah ne, habe ich jetzt doch nicht, weiß ich nicht, bin durcheinander. Gehen wir zwei zurück. Mittags um 12 kommt diese Frau dahin. Das liegt außerhalb. Ja, warum? Johannes berichtet es und ich denke, es ist kein Zufall. Es ist deshalb, weil diese Frau offensichtlich versucht, die Menschen zu meiden, die Begegnung mit den Menschen. Mittags um 12 ist keiner da. Darum ist sie auch überrascht, dass Jesus da sitzt. Der Brunnen war der Ort, wo man am meisten natürlich Neuigkeiten austauschte und über dieses und jenes redete. Und wir erfahren ja später über diesen Lebenslauf dieser Frau. Und ich denke, sie wollte nicht zum Gerede der Menschen werden, am besten ihnen gar nicht begegnen. Sie vermied sie. Sie war, wie wir vielleicht sagen würden, eine Frau mit Vergangenheit. Und Jesus hat das wohl gewusst. Was soll man von einer Frau denken, die mittags um 12 Wasser selbst holt? Gut, zumindest war sie nicht sehr reich, denn sie konnte keine Sklavin schicken, aber eben auch ist sie einfach ein Beispiel für eine Frau, mit denen sich die anderen nicht gerne abgab. Jesus aber begegnet ihr mit voller Wertschätzung und sie wundert sich, nicht nur, dass er als Mann mit ihr redet, sondern auch als Jude, dass er diese Grenzen überschreitet und dass er also mit ihr redet. Darin ist er so ganz anders wie die Pharisäer. Ja, und ich denke, das ist ein Bild, wie die Frau sich, glaube ich, in ihrer Umgebung gefühlt hat. Ein bisschen wie ein Fremdkörper, weil alle sich gewundert haben, was ist das für eine Frau. Selbst heute in unserer Zeit, wo ja vieles möglich ist, eine Frau, die 5 Männer schon gehabt hat und jetzt mit dem 6. zusammenlebt, wäre vielen doch verdächtig. Das Zweite, was mir wichtig ist, es geht hier um das Thema Sehnsucht oder auch Lebensdurst, geistiger Durst. Vielleicht hilft uns diese Geschichte, auf unseren eigenen Durst aufmerksam zu werden, uns unseren eigenen Durst überhaupt erstmal zu bemerken und dann auch einzugestehen. Das Interesse der Frau beschränkt sich ja zunächst auf darauf, den Tagesdurst zu stillen. Als Jesus sagt, gib mir Wasser und diesen Anlass dann nimmt, da will sie seine äußeren, seine leiblichen Bedürfnisse befriedigen, mehr nicht. Aber Jesus möchte auf die darunter liegenden Durst zu sprechen kommen. Darum nutzt er diese Frage, um sie daraufhin anzusprechen, auf das Wasser, das aus einer Quelle bis hinein ins ewige Leben hinein sprudelt. Sie kann das zunächst nicht verstehen, wie soll sie auch? Denn vieles von ihr war ja gar nicht so bewusst, das war verschüttet. Wir wissen nicht genau, warum hatte diese Frau jetzt 5 Männer. Sind die alle gestorben? War sie verwitwet? War sie geschieden? Haben ihr die Männer Scheidebriefe ausgestellt? War das schwierig für sie zu leben? Warum hat sie den 6. Mann, mit dem sie nun zusammenlebte, ohne Heirat, was sie damals sicher zu einem Außenseiter gemacht hat, warum hat sie das getan? Konnte sie nicht heiraten, durfte sie nicht heiraten, wollte sie nicht, all das wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass das ihre Geschichte trotzdem uns etwas ausdrückt nach ihrem Lebensdurst, dass sie sich danach gesehnt hat, geliebt zu werden, ein erfülltes Leben zu haben. Und Jesus kommt, weil er sie kennt, und das ist das, was die Frau ja merkt, genau darauf zu sprechen, auf ihren inneren Lebensdurst. Er macht sie neugierig mit seinem Angebot. Und was aber bei ihr zugeschüttet war, sie hat das gar nicht so bemerkt, sie hat das immer versucht, gleich wieder zu stillen, dass da ein tieferer Durst eigentlich dahinter steckt. Da war der eine Mann weg, da hat sie offensichtlich gleich einen Nächsten gefunden. Ja? Und dann wieder den Nächsten. Und gar nicht erst diesen Durst aufkommen lassen, sondern durch oberflächlichen Genuss betäuben, am besten gar nicht spüren. Wo versuchen wir, unseren Lebensdurst durch andere Dinge zu stillen, dass wir ihn nicht spüren müssen? Auf den ersten Blick scheint Jesus ein ganz anderes Thema anzurühren, wenn er dann sagt, jetzt geh und ruf deinen Mann, als sie sagt, ich möchte auch von diesem Wasser. Aber es ist genau die Antwort auf ihre Bitte, denn Jesus rührt den wunden Punkt in ihrem Leben an. Diese verschüttete Sehnsucht, die in ihr ist, legt er dadurch frei. Er bringt es ans Licht, was bisher im Dunkeln war, ihre gescheiterten Beziehungen, ihr verfehltes Suchen nach Liebe und Glück, nach Sinn, ihre Schuld, ihre Verletzungen. Alles ist auf einmal offenbar und die Frau merkt, der kennt mich total. Und zugleich nimmt er sie an. Er tut das ohne jeden Vorwurf, ohne sie zu kränken, zu beschämen. Mit einmal liegt alles im Licht, ihr ganzes Leben. Die Wahrheit ihres Lebens ist heraus. Sie muss nicht verleugnet werden. Sie hat es nicht nötig, alles schön zu reden. Dadurch erkennt sie in Jesus einen Propheten. Einen Mann Gottes. Was sind diese wunden Punkte in unserem Leben, von denen die anderen alles gar nichts wissen, die wir vielleicht selber kaum bemerken, aber an die wir Jesus ranlassen, dass er sie uns aufdeckt, dass wir sie vor ihm ausbreiten? Jesus macht sich durch dieses Gespräch daran, ihre verschütteten Kanäle für das lebendige Wasser freizulegen. Er spricht sie auf die Stelle an, wo ihre ungestillte Sehnsucht ihr am meisten Schmerzen bereitet. Hol deinen Mann, sagt er. Und sie ist tief beeindruckt, weil ihre empfindsamste Stelle angesprochen ist. Wir haben in unserer Zeit oft die Aufmerksamkeit auf Dinge, von denen ich vorhin schon sagte, dass sie darauf gerichtet sind, wo die Leute sagen, still damit deinen Hunger. Kauf dir schöne Sachen, ess gut, trink gut, genieß das Leben. Und wir spüren aber oft gar nicht, dass wir unserer Seele gar nicht das geben, was sie braucht. Ja, wir stillen den Hunger unseres Leibes und gucken, dass es ihm gut geht, erkennen aber nicht, welche Bedürfnisse unsere Seele hat und dass sie dabei oft unter die Räder kommt. Je länger das unerfüllt bleibt, desto größer wird die Sehnsucht. Oder auch nicht? Versuchen wir mal einen Moment darüber nachzudenken. Wie verhält es sich eigentlich mit unserer Sehnsucht? Ist das so, wie mit einem Gummiband, je weiter das von dem Zentrum weg ist, desto größer ist die Sehnsucht? Das kann manchmal so sein. Kann aber auch sein, dass wenn ich ganz weit weg bin, dass es einfach zugeschüttet ist, dass ich noch weniger merke. Dass es mit der Sehnsucht eher ist wie mit zwei Magneten. Je näher die sich nähern, umso größer ist die Sehnsucht. Weiß nicht, wie es bei dir ist, wie du es sagen würdest. Die Bibel beschreibt, dass da unsere unerfüllte Sehnsucht, unsere Gier oft eigentlich die Ursache ist von viel Krieg und Leid. Und so ist es ja eigentlich auch bei dieser Frau. Diese unerfüllte Sehnsucht, die sie anders zu stillen sucht, ist im Grunde genommen eine stetige Quelle des Leides in ihrem Leben, der Verachtung, der Enttäuschung. Immer wieder ein Versuch, der nicht zum Ziel führt. Ich weiß nicht, so viele ganz junge Leute sind, hier oben sind ein paar, sind gar nicht hier so unter uns, aber wenn man jung ist, dann sehnt man sich nach dem Leben und man möchte doch die ganze Fülle genießen. Und wenn es sehr viel mehr ansprechbar für Leute, wenn sie sagen, Mann, genieß es, du musst auf dieses Konzert, du musst dahin, du musst jenes, du darfst nichts verpassen und man will nichts verpassen, man denkt, man macht es besser und man macht es anders. Und ich habe großes Mitgefühl mit den jungen Menschen von heute, weil es so viele Impulse gibt, die sie auf eine falsche Richtung führen. Und niemand sagt ihnen, dass sie, wenn sie diese Richtung gehen, dass sie niemals satt werden werden. Dass wenn sie tatsächlich auf das Konsumieren aus sind, dass sie so viel konsumieren, dass sie so viel kaufen können, so viel Besitz haben können, wie sie haben wollen, dass sie am Ende leer bleiben werden. Dass es ihr Herz niemals ausfüllen wird. Niemand sagt ihnen, dass sie nie an einen Punkt kommen werden, wo sie sagen können, jetzt habe ich genug besessen. Ja? Das ist so schrecklich, aber das ist die Wahrheit. Und wer vielleicht statt Gott seinen Körper anbetet und sagt, wenn ich schön bin, das ist toll, wenn ich sexy rüberkomme, meine Anziehungskraft, der weiß nicht, dass wenn er darauf sich konzentriert, dass er sich am Ende immer hässlich fühlen wird, dass es nie gut genug ist. Die jungen Mädchen schauen sich das an, wie heißt die Heidi Klum Sendung? Ich wollte nur wissen, guckt ihr das? Topmodel. Ja, und ich sage, alle Mädchen, die das gucken, denken nachher, ich bin nicht so hübsch, ich bin nicht so schön, ich bin nicht zufrieden, das macht mich glücklich. Die ganze Konzentration wird auf das Falsche gelenkt. Vielleicht bieten einige ihren Intellekt an, dass man sie für schlau hält. Und sie werden irgendwann merken, dass sie doch mit ihrer ganzen Schlauheit nicht weiterkommen. Wo findet unsere Seele wirklich Ruhe? Wo wird unser Lebensdurst wirklich gestillt? Kommt her zu mir, sagt Gott, wohlauf, kauft Wasser bei mir, wenn ihr durstig seid. Geht nicht zu den rissigen Zisternen. Wir haben so viele Angebote und die Buchhandlungen sind voll mit Büchern, die ein zufriedenes und glückliches Leben versprechen, aber können Sie sie halten? Ich meine, was oft am schlimmsten ist, ist vielleicht, wenn man am Verdursten ist und es nicht einmal merkt. Das kann ja vorkommen. Das kommt öfters vor, auch bei älteren Menschen oder bei Jungen, bei Kindern, dass sie gar nicht merken, dass sie langsam innerlich austrocknen. Weil man einfach zu wenig trinkt. Weil man zu wenig aufnimmt und das schon gar nicht mehr merkt, dass es zum Alltag geworden ist. Und so glaube ich, dass wir oft gar nicht mal merken, wenn unsere Seele am Verdursten ist. Wir merken es nicht, wie wir innerlich ausgetrocknet sind. Wie können wir das spüren? Vielleicht, ich habe eine Geschichte gefunden, die fand ich ganz interessant, von einem störrischen Pferd, das kein Wasser trinken wollte. Und der Mann, dem das Pferd gehörte, stellte dem Pferd jeden Tag ein Eimer frisches Wasser hin und er redete seinem Gaul gut zu und überlegte, was er machen könnte. Und dann fiel ihm schließlich ein, dass er ein anderes Pferd holte und dem frisches Wasser hinstellte. Und als das dann so richtig aus dem Eimer soff, da hat das Pferd irgendwie auch Lust bekommen. Vielleicht müssen andere mehr sehen, wo wirklich Menschen von dem lebendigen Wasser trinken und was für Einfluss das auf ihr Leben hat. Was ist so unsere Sehnsucht? Gehen wir heute einfach ein wenig unseren Sehnsüchten nach und fragen uns, wie sind sie überhaupt und womit stillen wir sie? Denn das ist das Thema, das Jesus mit dieser Frau anspricht. Und mein letzter Punkt geht noch um die Frage, ja, wo finden wir denn nun Gott? Wo ist er wirklich anzubeten, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Die Frau spricht, so glaube ich, über ihre eigene Suche nach Gott. Auf den ersten Blick scheint es wieder so, als wenn in diesem Gespräch das Thema wechselt, sodass man denkt, versucht sie vielleicht von der Situation abzulenken, ist ja das Gespräch über ihren Mann doch zu heiß und über ihr Leben, dass sie sagt, Jesus, wie ist denn das jetzt? Wo ist der richtige Ort? Wo soll man anbieten? Ach so, ich bin ja eigentlich schon ganz woanders. Also, trinkt das Wasser. Okay. Das ist ein Bild von dem Brunnen, das ich vorhin gesucht habe. Ein Originalbild, ist schon ein bisschen älter. Der Brunnen ist übrigens 30 Meter tief. Und
Das ist aber dann Ihre Frage. Ich habe hier mal ein Bild vom Tempel in Jerusalem und von diesem Berg.
Von diesem Berg. Um das zu verstehen, über was Jesus mit der Samariterin hier spricht, ist es wichtig, dass man diesen jahrhundertealten Streit zwischen den Juden und den Samaritern kennt. Der geht zurück eigentlich schon auf die Teilung des Reiches Israels im Jahre 1922 nach 922 vor Christus, als der König Salomo dann starb und die Macht auf seine Nachfolger überging. Damals fielen 10 Stämme des Nordens und der Jerobeam von der Dynastie Salomos ab oder Davids ab. Und sie haben sich dann natürlich im Norden Israels auch ein eigenes Heiligtum gebaut. Und dann später, vor allem als dann das Nordreich von den Assyrern besiegt wurde, vermischte sich die Bevölkerung mit heidnischer Bevölkerung, die dorthin umgesiedelt wurde. Und deshalb wurden die Menschen im Nordreich von den Juden im Südreich als Juden zweiter Klasse sozusagen oder als Erwählte zweiter Klasse angesehen. Und als selbst dann die Juden nach ihrem eigenen Exil in Babylon wieder zurückkehrten und Jerusalem wieder aufbauten, dann kamen die Samariter und wollten helfen, die Stadt wieder aufzubauen. Und man ließ sie nicht. Und man sah sie einfach an, dass sie nicht richtig im Glauben stehen. Und zwar war das Heiligtum, was die Samariter gebaut hatten auf diesem Berg, im 2. Jahrhundert vor Christus schon zerstört worden, von Juden zerstört worden. Davon berichtet der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus. Aber jetzt, als Jesus da war, war immer noch die Frage, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Und ich glaube, dass die Frau, wenn sie darauf jetzt zu sprechen kommt, weil sie vielleicht doch schon selber auch bei Gott gesucht hat, um satt zu werden. Dass ja eine Ahnung in ihr lag, dass der wahre Lebensdurst nur von Gott gestillt werden kann. Und sie beschäftigt die Frage, ja, aber wo finde ich ihn? Und sie hat vielleicht schon dort gesucht und wurde enttäuscht. Und wie kommt es? Weil ihr Suchen auf das Falsche konzentriert war, weil sie die vom richtigen Ort abhängig machte. Und Jesus deutlich macht, der Ort ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidender ist, wie du anbetest, ob das im Geist und in der Wahrheit geschieht. Während sie über die Religion im Allgemeinen nachdenkt, so wie wenn wir fragen, ja, wo finde ich denn jetzt Gott? Hier in der Gemeinde oder in der Nachbargemeinde, zwei Straßen weiter oder in welcher? Davon hängt es gar nicht im Wesentlichen ab, sondern mit welcher Einstellung begegne ich Gott. Dann führt er natürlich. Es ist, glaube ich, wichtig, Jesus sagt, du musst Gott mit Geist und Wahrheit anbeten, dass wir wirklich ehrlich werden vor Gott. Das ist entscheidend, dass wir vom Geist Gottes, dem Geist Gottes Raum geben. Und um diese Ehrlichkeit ging es Jesu. Und dazu hat ja Jesus diese Frau auch gebracht, vor Gott ehrlich zu werden und das nicht zu verbergen, was in ihrem Leben ist. Und wo die richtige, wie wir Gott richtig anbeten, das ist ja auch für uns heute oft eine aktuelle Frage. Aber auch wir fragen oft in die falsche Richtung, was sind die richtigen Lieder, was sind die richtigen Melodien oder welcher Ort ist denn nun der beste oder welche Gemeinderichtung ist die beste. Aber die wesentliche Frage ist, wie sieht es in dem Herzen aus? Sind wir wahrhaft vor Gott? Stimmt unser Leben damit überein? Offenbaren wir unsere wunden Punkte? Jesus gibt sich dann zu erkennen und sagt, wo ist das Wasser zu finden? Ich bin's. Er gibt sich zu erkennen als Retter, der das Leid der Menschen und ihr Schreien gehört hat und ihr Leid gesehen hat, der sie kennt. Ich habe hier immer ein Glas Wasser, auch heute. Wer gibt mir das eigentlich? Vielen Dank. Ist auch frisch, ja? Frisches Wasser. Ach, das tut gut. Wirkliches Wasser trinken. Und wie dieses Glas durchsichtig ist, so sind wir für Gott durchsichtig. Und es ist wichtig, dass wenn das frische Wasser hineinkommt, dass was vielleicht unser Leben vergiftet, was es schmutzig macht, dass das vorher rauskommt. Nehmen wir an, ich hätte da oben, da wären noch Reste von der Woche drin gewesen und Staub und alles und dann das Wasser drauf. Ja, das ist ja nicht schön. Ja, aber ein sauberes Glas, das ist natürlich dann gut. Jesus kann einfach diese Punkte aus unserem Leben hineinnehmen. Er lässt uns damit umgehen. Und es ist ja auch interessant, dass diese Frau jetzt wie verändert ist, nachdem sie ist mit dem Wasser in Berührung gekommen. Vorher hat sie die Leute gemieden, jetzt geht sie hin. Ja? Sie hatte Angst, ihnen zu begegnen. Jetzt sagt sie, ich habe den Mann gefunden, der mir alles gesagt hat, wie es in meinem Leben ist. Und das ist der Messias. Und später kommen dann die Leute, ihr müsst es weiterlesen, die kommen und sagen, zuerst sind wir nur gekommen, weil wir neugierig waren, was die Frau gesagt hat. Aber dann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir selber wissen, dass du der Messias bist. Und so brauchen wir auch diese Erfahrung, zunächst, dass andere Menschen uns darauf hinweisen und dann aber, dass wir selber diese Erfahrung machen. Und dazu ist es eben nicht wichtig, dass wir gut sind, denn wir sind alle nicht gut, sondern dass wir wahrhaftig sind und aufrichtig sind in unserer Begegnung mit Gott. Und ich möchte als Abschlussgedanken einfach alle ermutigen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen über die eigenen Sehnsüchte, die sich fragen, wie kann ich eigentlich diese Sehnsucht stillen? Die Frau missversteht ja Jesus zum Teil und kapiert gar nicht richtig, wo es lang geht. Aber das macht gar nichts. Sie fragt auch manchmal dumme Sätze, aber das macht gar nichts. Trotzdem kommt sie weiter. Jesus macht schon etwas daraus. Und ich denke, wenn wir auch nicht so genau noch nicht wissen, wie wir suchen sollen und wo, dass wir mit Jesus ins Gespräch kommen, dass wir überhaupt beten und selbst wenn wir stammeln, das ist besser wie gar nicht beten. Wenn wir noch Fragen haben, wenn du noch Fragen hast, frag doch Jesus. Er ist nur ein Gebet weit weg. Wir dürfen hoffen, dass er uns auch sucht und auf unser Beten hört und auf unser Reden hört und uns auch weiterbringt. Man kann diese Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Aus den Blickwinkeln der Frau, die sucht und deren Verhältnis zu Gott verwandelt wird, oder aus dem Blickwinkel Jesu auch, der auch sucht, diese Frau sucht, der etwas zu geben hat und der die Schranken, die die Menschen aufstellen, oft überwindet und diese Frau ihre Gemeinschaft sucht, obwohl alle anderen sie gemieden haben. Durch seine prophetische Gabe gibt er sich zu erkennen. Lass uns einfach noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden von uns, der hier sitzt, jetzt kennst. Du weißt auch viel besser wie ich, was die Sehnsucht ist, die jeden bewegt. Und wo er das Gefühl hat, da müsste mehr sein, damit er wirklich lebt. Herr, du hast gesagt, du bist das Wasser des Lebens. Du kannst unseren Durst wirklich stillen. Ich bitte dich um diese geisterfüllende Begegnung mit dir, für die, die sich jetzt danach sehnen. Dass du auch sie und auch ihnen dieses Wasser des ewigen Lebens gibst. Herr, mach uns aufmerksam, wo wir die Seele verdursten lassen, wo wir nicht auf das Wohl der Seele achten und ganz nur in dem aufgehen, was am lautesten schreit. Herr, erbarme du dich über uns, damit wir dir begegnen und unser Leben erfüllt ist. Amen.